SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP.
Hallo und herzlich willkommen bei SAP Explain, SAP-Themen einfach erklärt. Heute sitze ich hier mit meinem Kollegen Carsten. Hi Carsten. Und wir sprechen über ein Thema, von dem ich bis gestern noch nie was gehört habe. Der EU-Entwaldungsverordnung. Total spannend. Vorstellen brauchst du dich nicht mehr, weil das hast du ja im letzten Podcast schon gemacht. Wir fangen einfach gleich an mit dem Thema. Ich konnte mir da anfangs gar nichts drunter vorstellen. Jetzt weiß ich, worum es geht. Ihr dann hoffentlich auch. Ist sicherlich nicht für jedes Unternehmen relevant, aber für eine ganze Menge. Deswegen viel Spaß bei der Folge. Fangen wir mal an mit der EUDR. Was heißt die Abkürzung ausgesprochen?
Europäische Deforestation Regulation, also Entwaldungsverordnung. Also es geht darum, die Marktvoraussetzungen zu definieren für bestimmte Rohstoffe und Produkte, die ein Unternehmen verwendet, für die eben klassischerweise Waldflächen zurückgebaut werden oder vernichtet werden, also auf Plantagen oder Weideflächen. Und genau, du hast eben schon erwähnt, da haben wir jetzt ein bisschen Termindruck. Also die Umsetzung ist bis zum 30.12. diesem Jahres erforderlich für große und mittlere Unternehmen. Und da ist entsprechend jetzt auch schon einiges zu tun. Konkret betroffen, das war jetzt so ein bisschen abstrakt noch, sind Produkte aus Holz, Kautschuk, Gummi, Kakao, Kaffee, Soja, Palmöl und Rinder. Denkt man jetzt, ja, wer ist denn davon betroffen? Das ist ja gar nichts, was jetzt so ein klassisches Automotive-Unternehmen oder so betrifft. Mhm. Aber das stimmt nicht. Also gerade Gummi ist ja überall eigentlich zum Beispiel in einem Fahrzeug drin. Ne?
Dichtung.
Schläuche, Reifen, Dichtung. Und deswegen sind da eigentlich ganz viele Unternehmen von betroffen, an die man jetzt so im ersten Schritt gar nicht denkt.
Das stimmt. In der Vorbesprechung gestern habe ich auch gedacht, okay, Entwaldungsverordnung, okay, das ist vielleicht für die holzverarbeitende Industrie jetzt so ein klassischer Möbelbauer oder so, aber die anderen nicht. Aber Kautschuk, ja, stimmt natürlich. Kautschuk ist Grundstoff oder Rohstoff für Gummi, sprich Gummidichtung werden halt aus Kautschuk hergestellt. Damit, wenn ich irgendwas mit Gummidichtung mache, bin ich betroffen von der Richtlinie. Ja, und Holz. Klar, Möbelhersteller sicherlich, aber auch Holz, das ich für Verpackungen verwende zum Beispiel.
Genau, steckt auch in mehr Produkten oder Prozessen eben auch drin, wie man jetzt so im ersten Schritt denkt. Und Sojapalmöl ist auch überall in Chemie oder Kosmetik oder Lebensmittelindustrie enthalten.
Also das oder Rinderprodukte, wenn ich jetzt an Lederausstattung im Auto denke, häufig ja Kunstleder inzwischen. Manche Hersteller machen das gar nicht mehr mit echten Rindsleder, aber viele Hersteller dann doch noch. Von daher glaubt man vielleicht erstmal, man ist nicht betroffen, ist man aber vielleicht dann doch. Also es lohnt sich, die Folge anzuhören, auf jeden Fall. Genau, unser Ziel ist es heute, so ein bisschen zu erklären, was erfordert denn die EUDR oder diese Entwaldungsverordnung und welche Auswirkungen ergeben sich durch diese Anforderungen auf die Prozesse im SAP. Wir sind ja ein SAP-Podcast, deswegen betrachten wir das natürlich so ein bisschen mit der SAP-Brille. Und ja, welche Auswirkungen ergeben sich auf meine SAP-Prozesse oder auf meine Systemlandschaft? Und welche Rolle spielen spezialisierte Compliance-Plattformen? Also es gibt auf dem Markt Anbieter, die sich das Thema so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben.
Genau, also da gibt es mehrere große Anbieter. Also einen will man mit Sicherheit auch zwischendurch mal nennen, O'Sapiens. Interessant ist da auch dann immer, wie verbinde ich denn die Leistungen von dieser Plattform mit meinen operativen Prozessen im SAP und auch meinen bestehenden Reporting-Prozessen, die ich jetzt vielleicht auch schon im SAP-Umfeld aufgebaut habe.
Okay. Gut, fangen wir vielleicht erstmal an. EUDR in 5 Minuten, was wir was hinkriegen. Dann mal so ein Timer vor uns, wir gucken mal. Die fachlichen Grundlagen, was will denn die EUDR von einem Unternehmen? Was fordert die?
Also es geht darum, einfach gesagt, dass man guckt, dass keine Waldflächen eben vernichtet werden durch die Produktion eines Produktes oder Vorproduktes, was man jetzt in einem Auto verwendet. Das heißt konkret, man muss nachweisen, wo ist die Produktionsfläche, ist da jetzt ein Wald oder war da vorher ein Wald, das geht zurück bis 2020, ist das ein Lieferant, wo die Firmierung klar ist, wo die Länder klar sind, wo das Ursprungsland ist, Und das alles wird zusammengefasst in so einem Due Diligence Statement, so ein schöner Zungenbrecher, DDS, mit dem man dann bei der EU registriert. Das ist eine Anbaufläche, die eben diesen Regularien entspricht. Und damit ist so formal diese Entwaldungsfreiheit zu bestätigen.
Das heißt, ich muss jetzt nicht einmal so eine DDS, also Due Diligence Statement, erzeugen, sondern eigentlich für meinen gesamten Bestand, den ich habe. Ne? Also wenn ich jetzt Holz eingelagert habe oder Gummidichtung oder sowas,
ja,
dann muss ich für den Bestand, den ich da im Lager habe, seit 2020 so eine DDS erzeugen. Ne?
Mhm. Das ist richtig verstanden. Genau, das ist auch so ein bisschen komplexer als bei vielen anderen Regularien, die man so hat.
Ja.
Also das ist nicht bezogen auf einmal, ich zertifiziere einen Lieferanten, sondern es geht immer um einen konkreten Warenstrom. Das heißt, ich muss nachweisen, diese 100.000 Reifen, die ich jetzt gekauft habe für meine LKWs, haben die einen entwaldungsfreien Hintergrund? Also gibt es da tatsächlich diese Plantage und ist die dokumentiert und ist die ordentlich registriert?
Mhm. Das verrückt. Und das muss ich quasi bis 30.12. umgesetzt oder 31.12. umgesetzt haben, aber rückwirkend für meine Bestände, die ich ab 2020 im Lager habe.
Diese rückwirkende Frist, die bezieht sich auf die Entwaldung. Also war da in den letzten 5 Jahren quasi vorher ein Wald oder war da eine Steppe oder eine Wüste? Und darauf bezieht sich diese Frist. Und du musst das ab quasi nächstes Jahr nachweisen. Also zum 30.12. ist jetzt der Stichtag. Es wird noch so ein bisschen unterschieden nach Ländern. Also es gibt da so eine Risikoeinschätzung, die bestimmte verschärfte Kontrollen dann mit sich bringt. Also wenn ich jetzt in einem Risikoland bin, dann muss ich eben zusätzlich noch ein paar Satellitenbilder machen und ein paar genauere Daten noch sammeln über das Unternehmen, um ein bisschen bessere Risikoeinschätzungen machen zu können. Mhm. Hat aber jetzt so hinten raus im System auch keine so großen Auswirkungen. Mhm. Im System muss definiert sein, dass wir eben eine entwaldungsfreie Fläche haben für die Produkte, die wir verwenden.
Okay. Und Risikoländer sind jetzt typischerweise nicht Deutschland, also der Schwarzwald ist unkritisch.
Genau.
Aber das, eher jetzt so.
Da gibt es eine genaue Liste
also bei der EU,
genau, wo man ablesen kann, welche Ursprungsländer oder Anbauländer eben entsprechend da ein bisschen schärferes Hingucken verlangen.
Mhm. Okay, alles klar. Und ich habe verstanden, es ist jetzt nicht irgendwie ein Zertifizierungssystem, so wie, ich habe ja noch so ein zweites Standbein mit so ISO-Normen, was ich ja noch so mache mit IT-Sicherheit. Ja. Das ist hier nicht vergleichbar, dass ich jetzt mich einmal zertifiziere und dann für immer Ruhe habe, sondern wenn ich neu einkaufe, dann muss ich meinen neu gekauften Bestand quasi wieder registrieren oder quasi eine DDS dafür erzeugen. Ne?
Genau, also dann würdest du nochmal von dem Lieferanten die genauen Daten von der Plantage anfordern und das eben nochmal registrieren in der DDS und dann für diesen konkreten Warenstrom dann nochmal, also für diese Einkaufsmenge, dann nochmal eben eine Sicherheit haben, dass da kein neuer Wald für abgeholzt wurde.
Wenn ich jetzt viele Kleinmengen kaufe, ist das aufwendig, diese Registrierung? Ist es dann schlauer, vielleicht besser einmal größere Mengen zu
registrieren? In der Praxis würde man dann vielleicht auch so eine Rahmenvertragsmenge zertifizieren oder registrieren. Es ist aber auch nicht sehr aufwendig. Also es gibt da auch von der EU ein IT-System, wo man diese DDS dann einreicht. Das heißt Traces und bekommt darüber dann die Nummer über eine Schnittstelle. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein monatelanger Prozess wäre.
Okay. Ich glaube, die 5 Minuten haben wir ziemlich genau eingehalten. Etwas schneller. okay, was bedeutet das jetzt für meine SAP-Prozesse und für die Zielarchitektur?
Ja, also die SAP-Prozesse bleiben natürlich für mein Geschäft die führenden Leitplanken. Ne? Also ich habe meine operativen Prozesse im SAP und erweitere da eben an den verschiedenen Stellen entsprechend die Daten beziehungsweise auch die Überprüfungen, die ich dann mache. Also angefangen vom Materialstamm, wo ich dann kennzeichne, ist dieses Material eben über die Zolltarifnummer relevant für die EUDR. Und dann weiß ich im Einkauf schon, okay, bei der Bestellung, da muss ich eben entsprechend beim Lieferanten dann diese Daten abfragen, wenn ich der Importeur bin an der Stelle oder bei meinem Vorlieferanten, der das vielleicht schon in die EU importiert hat, eben diese komplette Registrierung schon abfragen. Mhm. Also dann reicht es mir auch aus, wenn der mir diese Nummer weitergibt, die er schon erzeugt hat für den Import. Mhm. Ich will wahrscheinlich auch relativ früh gucken, dass ich keine nicht registrierten Produkte mir erstmal ins Lager hole, weil dann habe ich die ja vielleicht auch irgendwo auf einer Sperrfläche rumstehen und kann die gar nicht verwenden oder würde sie schlimmstenfalls auch in den Markt rausgeben. Mhm. Das heißt, ich würde auch auch schon mal in dem Liefer-Avi gucken, passt das denn zusammen? Habe ich für diese Teile, die mir der Lieferant jetzt in den nächsten Wochen liefert, überall schon eine Registrierung? Mhm. Spätestens beim Wareneingang kann man nochmal nachschauen, das, was da jetzt auf dem LKW steht, passt das genau zu den Daten? Also kommt das genau aus dem Land? Ist das genau auch diese Registrierung?
Ah, okay.
Und eben hinten raus, durch Produktion und Vertrieb, wären die Informationen dann durchzuziehen, damit du auch, wenn du dann nachher den LKW verkaufst, auch wieder sagen kannst, alle Teile davon habe ich mit einer gültigen Registrierung eingekauft und damit.
Also den LKW mit den Gummidichtungen und der Holzladefläche oder genau, was auch immer, ne?
Hm. Genau.
Okay. Alles klar. Kaufe ich mir damit automatisch eine Chargenpflicht ein? Also weil du ja sagtest, ich muss quasi die DDS für jeden Warenstrom haben, muss ich dann werde ich automatisch chargenpflichtig?
Das ist eine ganz spannende Frage. Mhm. Das ist auch was je genauer man reinguckt, auch immer komplexer wird, weil die Mengen, die ich jetzt mal vereinfacht gesagt von einer Plantage kaufe, nicht unbedingt die einzigen Mengen sind, die ich jetzt im Hause habe. Ne? Also ich kann ja jetzt auch von verschiedenen Lieferanten über eine Quotierung mich am Markt versorgen mit Teilen. Mhm. Ich habe vielleicht verschiedene Anlieferungen von verschiedenen Zeitpunkten oder aus verschiedenen Bestellprozessen. Mhm. Und da schreibt die EUDR nicht vor, dass man das überall mit einer Charge lösen muss, aber man muss plausibel erklären können, wie dann eine mengenmäßige logische Zuordnung passiert. Also
Also es muss schon irgendwo nachvollziehbar sein, welche Mengen ich umgesetzt habe oder was ich im Lager liegen habe. Und ich muss irgendwie erklären können, welche DDS für welche Mengen gilt.
Genau, also man muss so eine logische Zuordnung treffen an den Teilen, die eben weiter verwendet werden oder auch wieder in den Markt gehen, dann mit einem Endprodukt bei mir zu den Registrierungen, die ich eben vorher gezogen habe.
Okay. Ja, klar, habe ich verstanden. Prima. Okay, jetzt haben wir über Materialstamm gesprochen, Einkauf, Wareneingang, die Shipping Notification wäre sicherlich so ein Punkt, so ein Prüfpunkt. Mhm. Produktion, Vertrieb, Bestellung ist sicherlich auch relevant. Ne?
Ja, also das ist auch eine Frage, die manche Kunden stellen, ne? Ob man überhaupt eine Bestellung rausgibt, wenn man keine Registrierung von dem Lieferanten hat. Mhm. Und da muss man sagen, das kommt auch so ein bisschen auf das Geschäftsmodell an oder auf den Bestellzyklus. Also wenn das jetzt Langläuferteile sind, die 2 Monate auf dem Schiff stehen, dann wird man sich überlegen, ob man das nicht in der Zeit dann eben zur Registrierung bringen kann. Mhm. Also ob man wirklich die Bestellung dann schon stoppen will. Mhm. Viele machen das nicht. Mhm. Also viele nehmen die Bestellung erstmal als Trigger, um die Daten beim Lieferanten anzufragen, also wie die genauen Geodaten und das Herkunftsland und eben die sonstigen Nachweise, die ich für die DDS brauche, aber machen da noch keine finale Prüfung, machen das dann erst später, wenn die Ware wirklich unterwegs ist oder eben im Wareneingang steht.
Alles klar. Was mit dem Lieferavis? Das würde sich ja als Kontrollpunkt eigentlich anbieten, das ist quasi kurz bevor
die Lieferung ankommt. Also sobald ich weiß, wann die Ware physisch bei mir ist, habe ich natürlich den Trigger, auch nochmal reinzugucken, kriege ich das hin, bis dahin auch die entsprechenden Mengen zu zertifizieren oder habe ich die schon zertifiziert und kann damit auch später vermeiden, dass ich später im, im Wareneingang dann was stehen habe, was ich nicht verwenden kann. Also das ist auch was, was man aus anderen Prozessen kennt. Also wer sich ja mit Zollanmeldungen zum Beispiel mal beschäftigt hat, ist ja auch kein neuer Prozess oder was viele auch im SAP schon im SAP-Umfeld etabliert haben, dass sie Country of Origin prüfen, schon in dem Liefer-AVI, um dann eben möglichst wenig auf der Sperrfläche stehen zu haben, was nicht verzollt werden kann. Und das bietet sich natürlich an, das für EUDR ähnlich zu machen, also sich da auch eine entsprechende Lösung dann schon auf dem Liefer-AVI aufzubauen.
Ja, eine Frage, die mir jetzt eben so in den Sinn kam, die hatte ich vergessen eigentlich, als wir das grundsätzlich vorgestellt haben. Welche Sanktionen gibt es denn, wenn ich dagegen verstoße? Also wenn ich jetzt ein Material verwende, für das ich keine DDS habe, was kann mir denn da blühen an Strafen?
Gut, da gibt es von der EU entsprechende Sanktionen. Die offizielle Version ist ja erstmal, ich dürfte das fertige Produkt, was Materialien ohne eine Registrierung enthält, nicht auf den Markt bringen. Entsprechend ist das ja schon ein gravierender Verstoß.
Ja, wenn ich jetzt Küchenhersteller bin zum Beispiel und ich habe für meine Spanplatten, die ich verwendet habe, keine DDS und ich die Küche nicht an den Markt bringen darf, dann habe ich ein Problem.
Ja.
Das ist schon...
Genau.
Ja, und wenn ich LKWs verkaufe und Gummidichtung da drin habe, und der ganze LKW nicht auf den Markt darf, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Wenn ich es trotzdem tue, gibt es empfindliche Strafen, ne? Wie man es bei der EU so kennt. Ne?
Genau.
Ja, kennst du die Höhen, weißt du da?
So, was ist, nee, was tatsächlich
200.000 oder
in
so.
In dem Umfeld nicht. Also das ist wahrscheinlich eine Analogie zu anderen regulatorischen Bußgeldern.
Ja, ja.
Und die liegen so zwischen 10.000 und 200.000, je nachdem, ob es als eine formale Meldeverletzung oder eben wirklich ein schwerer Verstoß gewertet wird. Also das ist so ein bisschen juristisch Auslegungssache.
Ja, genau. Okay, gut, das wäre jetzt das Liefer-AVI gewesen. Dann haben wir das Thema Wareneingang noch. Das wäre vom Zeitpunkt her dann noch ein bisschen, bisschen später.
Ja, Wareneingang natürlich die letzte Möglichkeit einzugreifen, bevor das bei mir in die Produktion oder weiter in den Vertrieb wieder geht, wenn ich Händler bin. Und spätestens da sollte ich gucken und machen auch viele eben dann so, dass die entsprechende Registrierung vorhanden ist im System. Ein Kunde, weiß ich zum Beispiel, die machen das auch, weil viele Lieferanten von denen auch gar keine Lieferavise verwenden. Ne? Also die werden dann aus dieser Prüfung raus, so dass sie im Wareneingang die Belege mit OCR scannen und da automatisch verarbeiten, welche Registrierung da drin ist und die entsprechenden Mengen zu dieser Registrierung dann auch einbuchen in so eine Mengenverwaltung für registrierte Umfänge, also auf Neudeutsch Quantity Ledger, wo sie dann auch wissen, okay, ich habe jetzt 100.000 Teile, die registriert waren, eingekauft und entsprechend kann ich die auch wieder in der Produktion sicher dieser Nummer zugeordnet verwenden oder auch wieder verkaufen.
Ah, okay, alles klar. Gut, jetzt haben wir die Anforderung verstanden. Wir wissen jetzt, für welche Unternehmen das relevant ist, diese Verordnung. Wenn wir jetzt mal in Richtung Lösung denken. Jetzt gibt es ja drei mögliche Lösungen, wie wir gestern in der Vorbesprechung festgestellt haben.
Ja.
Die erste wäre die manuelle Meldung. Das heißt, ich mache es nicht IT-System gestützt, sondern, naja, schon ein bisschen IT-System geschützt, aber ich mache nichts an meinem eigenen System, sondern...
Genau, wenn man eben jetzt selbst kaum betroffen ist oder nur ganz wenige Teile hat, die sich wenig drehen, dann macht es natürlich keinen Sinn, sich ein großes IT-System zu installieren. Ist auch nicht vorgeschrieben. Also die EUDR schreibt dir nicht vor, wie du die Prozesse ausprägst oder wie du das löst. Und dann hat man die Möglichkeit, eben selbst als sogenannter Operator, heißt das in der Verordnung, die DDS einzureichen in diesem Traces-System und sich da selbst auch eine DDS-Referenznummer zu ziehen. Also das geht auch über das Portal von der EU beziehungsweise über diesen Traces-Zugang. Und das werden sich auch einige kleine Unternehmen, ne, die jetzt ganz, ganz wenig Geschäfte in dem Umfang haben, auch so machen. Ne? Das ist ja Das passt ja auch.
Ja, genau. Das wäre jetzt quasi die erste Alternative, eine manuelle Meldung. Ich melde mich auf der Traces-Seite an und erzeuge mir meine DDS dann quasi von Hand.
Genau.
Die zweite Möglichkeit wäre, ich baue mir was.
Ja, aber wenn man jetzt so, sagen wir mal, mittelkomplexe oder noch einfache Prozesse hat oder weniger Lieferanten und man da keinen großen Umfang braucht, dann keine große Automatisierung, dann insgesamt auch brauchen, kein großes Reporting, dann gibt es auch die Möglichkeit, sich selbst eine Schnittstelle zu implementieren für dieses Traces. Also das bietet auch eine SOAP-Schnittstelle an, also ein WSDL stellen die zur Verfügung, dass man auch direkt ansprechen kann. Ist dann natürlich eine kundenindividuelle Lösung, die beliebig klein oder groß sein kann.
Ja.
Aber eben keine weiteren Installationen erstmal benötigt und auch keine Integrationskosten oder Szenarien mit sich bringt und kann für einige Kunden dann auch ein Zugang sein.
Okay, also komplett selber entwickelt. Ich habe halt einmalige Entwicklungskosten, aber dann ansonsten keine weiteren Betriebskosten. Ne? Das wäre so das Thema. Und ich kann es halt, wenn es kundenindividuell ist, natürlich speziell auf meine Prozesse anpassen. Also so, dass es wirklich wie ein Maßanzug sitzt, würde ich sagen, diese Schnittstelle. Die dritte Variante wäre jetzt, ich benutze einen Standardanbieter. Also ein Anbieter, der sich darauf spezialisiert hat, solche DDS zu erzeugen und die Anbindung zu machen.
Genau. Also es gibt Plattformen, die sich auf so Regulatorik allgemein und jetzt speziell auf EUDR spezialisiert haben und einem dann eben abnehmen, was brauche ich für so eine DDS, für so ein Due Diligence Statement, wie mache ich diese Risikoanalyse oder wie verwalte ich am besten Geodaten, so dass ich direkt auf da draufklicken kann und
Das ist dann gleich die Karte und den Waldabschnitt, wo das herkommt. Okay.
Also die haben da eben schon so einen gewissen Baukasten für diese Registrierung und natürlich auch für die Nachverfolgung. Also die bieten in der Regel dann auch ein Reporting an, so dass ich sehen kann, was in meinem Beschaffungsportfolio ist denn gerade schon irgendwo registriert oder noch nicht? Wo habe ich denn noch Baustellen? Und unterstützen auch ein Stück weit dann bei der Auditierung, wenn ich dann im Nachhinein eben sagen kann, alle meine Lieferungen waren registriert und zwar mit diesen Nummern. Und alles, was ich in den Verkauf gegeben habe, war entsprechend nachvollziehbar. Also da gibt es schon einen größeren Funktionsumfang, den man da wiederverwenden kann.
Ja. Ja, du hattest verschiedene, oder ein Hersteller hast du schon genannt, Osapiens ist
genau,
irgendwie so ein bisschen der Platzhirsch.
Ist, genau, so der, den man öfter bei Kunden auch jetzt wiederfindet. Es gäbe auch noch Zelun als Partner von Osapiens, die dann eben spezialisiert sind auf solche auch übergreifenden Auswertungen. Und es gibt noch kleinere Anbieter und auch Integrity Next zum Beispiel, die auch entsprechende Produkte anbieten.
Ja, kann ja jeder vielleicht mal einfach nach googeln oder so. Wir wollen keine Werbung machen für irgendwas. Die Firmen werden das vermutlich auch nicht ehrenamtlich machen. Also das heißt, das wird sicherlich Kosten verursacht und vermutlich dann auch laufende Kosten, wenn ich dann regelmäßig registriere.
Ja.
Was aus meiner Sicht so ein bisschen der Nachteil ist gegen die Kundeneigenentwicklung, weil die entwickle ich einmal und dann funktioniert die und erzeugt keine laufenden Kosten. Da, wenn ich jetzt auch zu so einem Dienstleister gehe, dann würde ich wahrscheinlich da regelmäßig Geld für bezahlen müssen. Dafür habe ich natürlich aber auch wieder den Vorteil, wenn sich Anforderungen ändern, Schnittstellen sich ändern oder so, dass die das dann für mich machen. Muss man halt sehen. Das ist eine Entscheidung, die muss jetzt jeder Zuhörer hier selber treffen. Erstmal muss er ja verstehen, ob er überhaupt betroffen ist. Und wenn er betroffen ist, dann haben wir halt jetzt drei Alternativen vorgestellt, was er machen kann. Ne? Also manuell erfassen, Kundeneigenentwicklung oder eben einen Dienstleister zu beauftragen. Genau. Gut. Haben wir oder hast du so ähnliche Sachen schon mal irgendwo anders realisiert? Also ich gestern sagte, so Chemiebranche war sowas, wo du...
Genau, also es gibt diese regulatorischen Themen in anderen Branchen schon länger, ne? Also Chemie zum Beispiel. Wäre jetzt eine Analogie, wäre zum Beispiel REACH, Also da muss ich auch zum einen so eine Registrierung nachweisen, zum anderen so ein bisschen so ein Mengentracking machen, um diese Tonnage-Bands zu treffen. Also die Registrierung gilt immer für eine bestimmte Tonnage, heißt das in der Chemiesprache. Also wenn ich jetzt mich registriert habe, um ein blödes Beispiel 100 Tonnen Salzsäure herzustellen, und da muss ich eben gucken, bin ich da auch in dieser Range oder muss ich dann die nächste Registrierungsstufe, wo auch vielleicht ein bisschen genauere Zertifizierungen mit verbunden sind, schaffen. Ein anderes Beispiel, was auch transaktionsbezogen sein kann, sind solche auch ein bisschen speziell, das ist Chemiebranche, Explosive Precursor Themen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Chlor verkaufe,
für Schwimmbad oder für eine Bombe?
Ja, genau. Dann muss ich meine Kunden verpflichten, da nur in einem wirtschaftlich sinnvollen Sinn damit umzugehen, also keine Bomben zu bauen.
Ja.
Und das ist auch was, was man klassischerweise transaktions- und mengenbezogen regeln muss. Also diese verschiedenen Arten von Regulatorien kennt man in der Chemie eigentlich schon länger. Und kommen da in verschiedener Komplexität eben bei, auch bei Kunden von uns schon länger vor, dass man also sagen kann, in dieser Analogie machen wir das schon lange. Die ersten Kunden haben jetzt auch für dieses spezielle EUDR-Thema auch in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, also mit einer mittleren Lösung und einer großen Lösung, sagen wir mal, Kunden individuell halt abgestimmt auf die Landschaft, die halt haben. Dann gucken wir, was am besten dazu passt.
Ja. Also gestern, als ich mich überhaupt angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich gesagt, das trifft ja auf keinen unserer Kunden zu. Nachdem ich dann verstanden habe, okay, ja, Kautschuk, Gummi und solche Sachen, sind ja sehr stark in der Automobilindustrie unterwegs, da sind die eigentlich alle mit dabei. Also von daher hat das schon für uns eine relativ hohe Relevanz und wir haben viele Berührungspunkte damit. Okay, wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, wie ich es verstanden habe, also das Datum, bis wann das umgesetzt werden muss, ist der 30.12. diesen Jahres. Also bis dahin muss jedes Unternehmen, das Produkte einsetzt, die aus Holz sind, aus Kautschuk, aus Kakao, aus Soja, aus Palmöl, aus Rinder.
Genau.
Genau, das waren alle, glaube ich, ne? Bin ich vollständig. Genau. Muss sich mit dieser EUDR beschäftigen und muss dann für jedes Produkt, das er bezieht, eine DDS erzeugen, also quasi einen Nachweis, dass keine Waldflächen reduziert wurden, um diese Produkte zu erzeugen. So, habe ich das richtig wiedergegeben?
Genau, ja. Und das eben entsprechend registrieren und mindestens halt diese Datenbasis hinbekommen bis Jahresende.
Ja.
Also ich sehe das jetzt auch bei Kunden, dass die eine weitere Automatisierung oder noch ein größeres Reporting darauf auch noch in Folgeprojekten machen. Aber die EUDR schreibt zumindest vor, dass man eben diese Traceability bis zur Plantage haben muss, dass man nachweisen muss, dass man diese Registrierung eben gemacht hat für den Anbauort und das Produkt, das ich beziehe, und dann muss stehen bis Jahresende.
Genau. Okay, alles klar. Gut, was wir heute noch nicht gesagt haben, wir nehmen auf heute am 1.7.2026, also das heißt, alles, was wir jetzt hier erzählt haben, ist Wissensstand 1.7.2026. Falls jemand den Podcast ein bisschen später hört, ist das manchmal ganz hilfreich zu wissen, wie alt ist das Wissen, was die beiden jetzt hier verteilen. Gut, dann erstmal vielen Dank für die Folge. Schön, dass du mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht. Gerne. Wenn ihr Fragen, Feedback, Wünsche oder sonst irgendwas habt, dann schreibt einfach an podcast@sap-x-plane.de und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
ABAT. Gemeinsam Freiräume schaffen.